Bruder, Gott segne dich.
Ich hab dich auch lieb, Bodo. Bodo hat mich jetzt erfolgreich aus dem Konzept gebracht. Gratuliere. Ich bete mal kurz. Heiliger Geist, komm. Danke, Herr, dass du da bist. Wir sehnen uns nach dir. Komm immer mehr. Fülle uns ganz aus mit deiner göttlichen Liebe. Gib mir jetzt auch die Wegweisung, Gutes tust und hilfst und Minus in Plus verwandelst und Niederlage in Sieg verwandelst und Depression in Jubel verwandelst und Krankheit in Gesundheit und Mangel in Überfluss. Wir lieben dich, Herr, und wir wissen, dass wir dir vertrauen können. Halleluja. Wenn wir einem vertrauen können, dann dir. Und die Bibel sagt in allem. Halleluja. Halleluja. Wir können dir in allem vertrauen. Und das tun wir, Herr. Und wir geben dir alle Ehre. Und wir kommen zu deinem Thron. Aber wir sollen voll Kühnheit zu deinem Thron kommen, heißt es im Hebräerbrief. Wir kommen voller Kühnheit zu deinem Gnadenthron und freuen uns, dass uns dort Güte und Gnade begegnet. Und wir nehmen das Gute, was du für uns hast, Herr. Vater, ich bitte in Jesu Namen, dass du jetzt jedem hier Freude schenkst, Liebe schenkst, Kraft schenkst, Zuversicht schenkst und dass hier Durchbrüche passieren, wo Menschen aus Minus in Plus kommen, in jedem Lebensbereich. Ich bitte das für alle Lebensbereiche, die es betrifft hier. Und ich sehe auch, es sind Leute hier, die Eheprobleme haben. Es sind Leute hier, ich sehe zwei Eltern, die mit Töchtern jeweils, mit jüngeren Töchtern erheblichste Probleme haben. Die machen gerade gar nicht mehr, was sie sollen und da ist Chaos und Gefahr. Und ich sehe auch ein, zwei junge Leute, die noch orientierungslos sind und unter Zwängen leiden und auch so leichten Süchten und gar nicht genau wissen, wie sie davon frei werden sollen. Und ich sehe einen Mann, 50 Jahre ungefähr alt, der erheblichste finanzielle Probleme hat. Das weiß keiner und nach außen hin läuft alles irgendwie so weiter, aber in seinem Inneren weiß er, ich stehe hier vor einem Abgrund. Wenn da nicht was passiert, bricht jetzt in Kürze die ganz große Katastrophe herein. Und Jesus, du bist ans Kreuz gegangen und du hast unsere Last auf dich genommen und du hast gesagt, es ist vollbracht und was du weggetragen hast, das ist weggetragen. Du hast den Feind besiegt, Johannes 10, Vers 10, der Teufel, der Feind kommt, um zu stehlen, zu schlachten, zu verderben. Du bist gekommen, damit wir Leben haben, und zwar Leben im Überfluss. Und wir glauben, dass jeder Not begegnet ist. Und in Jesu Namen bete ich für die Sachen, die ich gerade gesagt habe, dass du da jetzt die Wende schenkst, dass wir jetzt diesen Durchbruch uns bei dir abholen können und dass diese Probleme jetzt verschwinden. Im Namen Jesu spreche ich zu dem Berg, erhebe dich und wirf dich ins Meer. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt alles so in Bewegung setzt mit den Scharen Gottes, dass die Dinge jetzt in Ordnung kommen. Während wir hier sitzen, während wir hier uns freuen, während wir hier zuhören und reden, dass du jetzt dabei am Wirken bist, dass deine Hand jetzt am Wirken ist, damit diese Dinge jetzt in Ordnung gebracht werden. Wir empfangen das im Glauben und freuen uns in Jesu Namen. Halleluja. Amen. Wir starten mit Josua, Kapitel 1, Verse 1 bis 9. Achso. Ich lese einmal den Text. Josua, Kapitel 1, Verse 1 bis 9. Ich lese nach der 84er Luther. Ich weiß, es gibt viel genauere Bibeln, aber irgendwie prägt sich diese Sprache mir am besten ein. Nachdem Mose, der Knecht des Herrn, gestorben war, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, Moses Diener: Mein Knecht Mose ist gestorben. So mach dich nun auf und zieh über den Jordan, du und dies ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, gegeben habe. Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Von der Wüste bis zum Libanon und von dem großen Strom Euphrat bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang. Das ganze Land der Hethiter soll euer Gebiet sein. Es soll dir niemand widerstehen, dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Sei getrost und unverzagt. Denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. In vielen Übersetzungen heißt es auch, du wirst Erfolg haben. Es gibt das Hebräische auch her. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Da heißt es eigentlich auch wörtlicher, sei, dass du stark und mutig seist. Dass du stark und mutig seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Ich hatte ganz stark den Eindruck, dass Gott dir heute sagen will, dass du ein Land einnehmen kannst und dass du nicht dir dein Land weiter rauben lassen musst. Ich glaube, es teilweise gravierende Beraubung und da ist ganz viel Schmerz in den Herzen. Und ich hatte es vorhin im Gebet gesagt, Johannes 10, Vers 10, der Räuber ist der Teufel. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten, zu verderben. Der Teufel ist unser Feind, der raubt. Es gibt leider manchmal so Erklärungsversuche, wenn Sachen nicht funktionieren, als ob Gott der Nehmer wäre. Gott ist nicht der Nehmer. Laut Bibel ganz klar nicht. Gott ist der Liebende, der Geber. Und Gott will dir geben. Und wenn dir was geraubt wurde, dann hat dir das der Teufel geraubt. Und Gott ist nicht der Nehmer. Das sagt einer, der raubt, das ist nicht die Liebe Gottes. Gott ist nicht der Nehmer. Und Gott erzieht auch nicht durch Nehmen. Also ich will jetzt nicht so tief drauf eingehen. Ich stelle das jetzt einfach nur mal so in den Raum. Und ich glaube, Gott möchte ganz vielen hier heute, die auch irgendwie in Sackgassen sind und Bedrängnissen, möchte er wirklich so die Kraft und die Freude und die Motivation und den Glauben schenken, dass du dich neu emporschwingst und dass du Neues wagst. Ich sehe auch einige, die im Geschäft, glaube ich, vor neuen Herausforderungen stehen, vor großen Entscheidungen. Und Gott sagt hier einem, mindestens vielleicht auch mehreren, nimm die große Herausforderung an. Ich bin mit dir. Hier stand, wir haben ja gelesen in Vers 9 am Ende, Gott ist mit dir in allem, was du tun wirst. Ich möchte uns alle ermutigen, dass wir das total ernst nehmen. Das sind ja keine religiösen Worte hier einfach. Was du tust, da ist Gott mit dir. Da ist Gott mit dir. Ein amerikanischer Pastor hat mal so lustig gesagt, du und Gott, das ist immer die Mehrheit. It's always the majority. Du und Gott, das ist eine starke, starke Fraktion. Also, und je mehr wir das im Bewusstsein haben, je mehr wir voll davon sind, desto realer werden diese Dinge. Das ist dieses Prinzip, was Jesus immer wieder sagt, dir geschehe nach deinem Glauben, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Auch im Alten Testament gibt es schon Stellen, ein Psalm endet so, ich weiß gar nicht mehr, welches ist, 34, glaube 33, deine Güte, Herr, sei über uns, wie wir auf dich hoffen, in dem Maße, wie wir auf dich hoffen. Und ich glaube, dass diese ganze Predigt jetzt nur dazu bestimmt ist, glaube, dass Gott mir das so gesagt hat, gestern Abend auch, für dich persönlich ein Level an Kraft, an Glauben und Erkenntnis über seine festen Zusagen, die ja in der Bibel drinstehen. Die Gelehrten streiten sich da, ob hier 3000 Verheißungen, 8000 oder die höchste Zahl, ich jemals gehört habe, 30.000. Du bekommst und Zuversicht, dass du weißt, dass deine Probleme nicht unlösbar sind. Der Teufel will dir das die ganze Zeit einreden, das ist eine Lüge. Und ich glaube, dass wir hier heute Durchbrüche erleben, innere und äußere. Und wahrscheinlich besonders für dich, wo du jetzt am meisten dir die Frage gerade innerlich stellst, den brauche ich auch. Und wenn ich den nicht kriege, was dann? Gott meint dich. Wir haben hier in Vers 3 gelesen, jede Stätte, auf die ihre Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben. Gott ist die Liebe, sagt die Bibel auch an den Johannesbriefen, dass Gott die Liebe ist. Gott ist die Liebe. Und die Bibel sagt ganz klar, dass Gott der Vater ist, also der Vater voller Liebe. Und es ist klar, dass ein optimaler Vater, ein perfekter Vater, dass der für seine Kinder auch das Allerbeste nur will. Das Allerbeste nur will. Ich sehe gerade auch so irgendwie so im Geist, dass hier jemand ist, der eine furchtbare Vaterwunde hat, wo der Vater eigentlich immer nur cholerisch und ablehnend war und von dem nichts an Annahme ausging. Und ich breche jetzt die Verwüstung in der unsichtbaren Welt, die damit einhergegangen ist, im Namen Jesu Christi. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du da jetzt deine ganze Liebe reingießt und dass jetzt die volle Annahme durch dich, den himmlischen Vater, jetzt spürbar, erfahrbar und im realen Leben sichtbar wird, in Jesu Namen. Und entschuldigt, wenn ich so hin und her springe. Ich habe immer so eine Kombination, dass ich mich vorbereite, aber dann auch teilweise irgendwie Impulse habe, dass ich was ganz anderes mache irgendwie von Gott. Gott möchte das dir ein Land geben. Im alten Israel war das ja die Haupteinnahmequelle von fast allen, dass die dann irgendwann Ländereien hatten und die bestellt haben und davon gelebt haben. Und das ist dein Leben, dein Land, das dir gehören soll. Ein guter Vater will, dass du ein Land hast. Wo du Erwerb hast, Einnahmen, wo du auch mit deiner Familie leben kannst, wo du dich freuen kannst, ein Platz, wo du leben kannst. Und Gott will nicht nur, dass du so vor dich hinlebst, sondern ein liebender Vater will, dass es seinen Kindern richtig gut geht. Ein liebender Vater gibt alles, um dir da die Fülle zu geben, all das Gute. Es ist im Epheserbrief eine Stelle, der Gott, der zu geben vermag, weit über das hinaus, was wir denken oder verstehen. Gott will über das hinaus geben. Smith Wigglesworth hat das mal so gesagt, dass der Vater, ich habe es nur auf Englisch irgendwie gelesen, dass der Vater williger ist, dir zu geben, als wir bereit sind zu bitten. Der Vater hat mehr den Wunsch, uns zu geben, als wir bereit sind zu bitten, als wir bereit sind zu glauben, als wir bereit sind, uns von unserem Vater abzuholen. Gott ist entschlossen, der liebt dich und nicht nur mit Worten. Das ist keiner, der nur ein paar Worte macht und sonst schläft. Ob wir das immer in unser Inneres reinholen und reinlassen und ob wir darauf vertrauen und dann geschehen wunderbare Dinge. Dann geschehen wunderbare Dinge. Und wenn, hier sind mehrere, da sehe ich das gerade so innerlich ganz klar vor mir, du hast auch Verluste erlitten, Menschen verloren, finanzielle Verluste, du hast gesundheitlich eine unklare Diagnose und der Feind hämmert die ganze Zeit an deine Herzenstür und sagt dir, vergiss es, es ist hoffnungslos. Der Feind will dich so richtig in Mutlosigkeit und Hoffnungslosigkeit stürzen. Und Gott sagt dir ganz klar, es ist eine Lüge. Es ist eine totale, absolute Lüge. Glaube nicht, was der Zerstörer über dich sagt. Glaube meinem Wort. Und Jesus ist gekommen, setz deinen Namen ein, damit du Leben hast. Und zwar im Überfluss. Damit du lebst, damit du Leben im Überfluss hast. Jesus ist gekommen, um dir Leben zu bringen. Das griechische Wort für Leben ist oft im Neuen Testament für dieses göttliche Leben, dieses Zoe-Leben, dieses göttliche Leben. Dieses Leben in göttlicher Qualität. Gott will nicht, dass du nur vor dich hinkämpfst von Tag zu Tag und irgendwie so über die Runden kommst. Gott will dir göttliches Leben schenken, gutes Leben, das sich rein und klar anfühlt und die Fülle enthält. Hier sind auch etliche Leute, die haben in Beziehungen eigentlich immer nur so doofe Manipulationen erlebt. Nur Leute, die sie ausgenutzt haben, nur Leute, die sie benutzt haben. Und Gott sagt dir, es gibt Menschen, die nicht so sind und Gott will dir seine Liebe zeigen und Gott will dich in vertrauensvolle, gute, geborgene, warme, friedliche Beziehungen führen und du sollst aufatmen und dich hingeben können und geborgen sein und wenn du aufwachst, ein sattes Gefühl von Wärme in deinem Zimmer erleben. Gott will dich segnen und er wird es tun im Namen Jesu Christi. Gott sagt an mehreren Stellen, sei stark und mutig. Gott hier in dieser Stelle, sei dreimal, sei stark und mutig. Und manchmal kennen wir das alle, da ist das Verlangen so da, sich einfach fallen zu lassen, die Dinge entgleiten zu lassen, irgendwie die Dinge laufen zu lassen. Und wer das mal gemacht hat, der weiß, dass es dann erst recht alles aus dem Ruder läuft und dass uns das nichts bringt. Und natürlich, wir haben manchmal Schmerzen und so und sind verwundet, aber Gott möchte dich Gott sieht deinen Schmerz. Er sagt einmal zu David, dass er seine Tränen sieht und sammelt, bewahrt in einem Krug. Gott sieht deinen Schmerz. Und nimm dir dieses Dokument, diesen Bundschluss, den Gott mit dir geschlossen hat, versiegelt mit dem Blut Gottes, und stell dich da ganz neu drauf. Stell dich da ganz neu drauf, und diese Sachen funktionieren. Es gibt immer Dinge, wo wir auch Sachen nicht richtig verstehen. Wir müssen Erkenntnis sammeln und das in unser Herz lassen. Aber Gott ist keiner, der das hier geschrieben hat, nur weil er irgendwie das Bedürfnis hatte, sich zu artikulieren. Jedes Wort Gottes sitzt und steht und meint das, wozu es geschrieben ist. So. In der Elberfelder heißt es ab Vers 8, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist, denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Und der Feind arbeitet so hauptsächlich, dass er Situationen schafft, die Schrecken und Angst in dir erzeugen und dich verunsichern und lahmlegen sollen. Und Gott sagt dir, der Größere ist in dir, der Mächtigere ist in dir und Gott geht mit dir. Und das ist, was Paulus auch den guten Kampf des Glaubens nennt. Da kommen wir auf dieser Erde auch nicht raus. Wir kommen nie in einen Zustand von so einer Erhabenheit und Souveränität, dass wir ganz ruhig hier schon wie im Himmel über die Dinge schweben. Wir bleiben in diesem guten Kampf des Glaubens. Aber ich glaube, Gott möchte dich anfeuern, diesen Kampf neu aufzunehmen und nicht aus einer Position der Niederlage heraus, sondern vom Sieg des Kreuzes her, vom Sieg her. Du musst dich nicht rauskämpfen nach oben. Der Sieg ist durch Jesus errungen. Aus einer Position vom Sieg her. Sieh dein Leben neu, nicht aus der Niederlage, dass du dich nach oben wühlen musst. Du kommst vom Sieg her. Du bist Christ, du kommst vom Kreuz her. Und Jesus hat den Feind besiegt. Und fang neues Feuer, indem du dir sagst, der Sieg ist errungen und mein Land ist jetzt einnehmbar für mich. Im Namen Jesu Christi. Entschuldigt, das geht heute sehr durcheinander. Ich habe in meinem Leben auch schon strukturierte Predigten gehalten. Es wimmeln gerade so ganz viele Eindrücke von allen Seiten auf mich. Und ich versuche gerade einigermaßen innerlich die Balance zu haben, dass ich irgendwie sinnvoll damit umgehe. Bitte um Vergebung für das Chaos. Hier sind auch ganz viele Wunden so von Ablehnung. Das halte ich sogar für mit das vordergründigste Problem gerade im Raum. Es sind ganz viele Wunden von Ablehnung. Teilweise seit der Kindheit, teilweise auch in Ehen, die aktuell gerade geführt werden. Die sehen teilweise auch nach außen gar nicht auffällig aus. Aber im Inneren alleine zu Hause ist da ganz viel Ablehnung. Ganz viel kalte Verhaltensweisen, Machtmechanismen, die einen am Boden halten, die der Liebe. Du weißt auch, dass das so nicht richtig ist und hab den Mut zu vertrauen, hab den Mut, Gott zu vertrauen, dass er es kann. Und du musst deinen Partner nicht in die Richtung drängen und quetschen, wo es gut wäre aus deiner Sicht, sondern liebe ihn, bete für ihn und vertraue darauf, Gott kann das. Gott kennt sich aus, damit Menschen nach vorne zu bringen. Das ist sein Spezialgebiet. Du musst niemanden in die Spur quetschen. Das kannst du sowieso nicht. Das richtet immer nur Zerstörung an. Gott möchte dir Mut geben, vertraue, umhülle deinen Partner mit Liebe, Glauben und Vertrauen und er wird aufblühen und die Dinge werden möglich, die bislang nie möglich waren und der Streit hört auf. Streit ist der Feind des Menschen. Im Jakobusbrief heißt es, wo Streit ist, da ist Unordnung und lauter böse Dinge. Unordnung und lauter böse Dinge. Bemühe dich, aus jedem Streit rauszukommen. Manchmal kann man auch Dinge aufgeben und nachgeben. Streit ist der Zerstörer von uns Christen, wo der Teufel reinkommt und richtig Anrechte kriegt zu rauben. Vermeide das um jeden Preis. Um jeden Preis ist jetzt drastisch formuliert, aber bemühe dich, Streit wirklich sein zu lassen und erst recht nicht irgendwelche Machtkämpfe zu führen. So, ich halte mal kurz inne und überlege mein Konzept jetzt, wie ich jetzt weitermache. Ja, ich gehe jetzt in die Stelle im Epheserbrief im Neuen Testament, wo ich eigentlich rein wollte. Epheser, erstes Kapitel, Verse 15 bis 21. Ich lese den ganzen Text, Epheser 1, Verse 15 bis 21, zunächst einmal vor nach der Übersetzung von Manfred Roth 2015. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn jetzt in meinen Gebeten erwähne, damit der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch, Entschuldigung, mich beschäftigt das gerade, ich habe gesagt, die ist zu groß, die Bibel von Manfred, nachher hört der irgendwie noch die Predigt und Manfred, deine Bibel ist super, eine der besten Übersetzungen, Halleluja. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe einen Geist der Weisheit und Offenbarung in der genauen Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst und versteht, was die Hoffnung seiner Berufung ist und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, die er in Christus wirken ließ, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in den himmlischen Regionen gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Autorität und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem kommenden. Und da hatte ich mich am Samstag, glaube ich, vor einer Woche schon mal an die Predigtvorbereitung gemacht. Und das rotierte immer wieder so in meinem Kopf, vor allen Dingen dieser Vers 19. Dieser Gedanke, dass da eine Kraft im Spiel ist, die so riesengroß ist, und wir wissen, sie ist größer als alle Macht und Kraft des Teufels, eine Kraft im Spiel ist, die so riesengroß ist, dass wir sie bei jedem Anliegen ergreifen können und sie ist immer ausreichend und stark und massiv genug, um die Dinge zu verändern. Diese Kraft ist da. Und da steige ich am besten auch gleich ein, bevor ich noch andere Nebenaspekte angehe. Ich wollte zum Schwerpunkt machen Epheser 1, Vers 19. Ich lese das jetzt einmal kurz auf Griechisch. Danach, ich nehme viele Wörter aus dem Vers unter die Lupe, deshalb ist das keine verschwendete Zeit. Kai, ti, to, hyperballon, megetos, tes, dynameos, autu, eis, hemas, tus, pistoiontas, kata, te, energeian, tu, kratus, tes, issyos, autu. Also was die überragende Größe seiner Macht an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Kraft seiner Stärke, heißt es da in vielen Übersetzungen. Und worauf ich jetzt hinaus will, es geht jetzt nicht hier darum, irgendwie hier eine theoretische Sache zu machen, worauf ich hinaus will, dass dieser Vers eine derartige Ballung an Kraft und Power aussagt im Griechischen, dass man das gar nicht übersetzen kann und wenn man sich noch so bemüht. Und darauf wollte ich hinaus. Einmal ist hier zunächst die überragende Größe seiner Kraft. Da steht das griechische Wort hyperballein. Das heißt, wörtlich übersetzt, darüber hinauswerfen. Das ist es gibt auch in der Germanistik diese rhetorische Figur der Hyperbel. Das ist ein darüber hinauswerfen. Das ist eine riesengroße Verstärkung. Also Gottes riesengroßes, unglaubliches Maß an Kraft. Und Kraft ist Dynamis. Das kennen einige Leute, Theologieleute. Dynamis ist, daher kommt auch das Wort Dynamit. Dynamis ist diese große Power. Dynamis, Dynamit, Power. Richtig Macht, richtig Kraft, richtig. Damit kannst du was in die Luft sprengen. Damit kannst du die Berge, die vor dir stehen, in die Luft sprengen. Und damit kannst du tanzen. Also diese Kraft an uns, den Glaubenden. Ne? Das griechische Wort Glauben, pistein. Wir müssen es glauben. Das ist bei allem, was ich immer sage, davon gehe ich immer ran an die Sachen. Wir müssen es glauben. Also ein Pastor, den ich sehr schätze, hat mal eine seiner ersten Predigten damit beendet, mit den Worten, wenn du es glaubst, funktioniert es, wenn du es nicht glaubst, funktioniert es nicht. Einen schönen Abend noch, meine Damen und Herren. Ja, und dann kommt nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und Wirksamkeit ist Energeia, da kommt unser Wort Energie her. Das ist auch so richtig göttliche Energie und Power. Na, die steht dir zur Verfügung. Und durch den Heiligen Geist ist die ganze Zeit überall im Raum. Diese Energie, diese Energeia Gottes ist da. Dieser Pastor, von dem ich gerade gesprochen habe, der wurde auch mal gefragt, meinst du denn, dass du den Heiligen Geist so an- und abschalten kannst für deine Belange, wie du willst? Bist du nicht ein bisschen überheblich? Und da hat er kurz nachgedacht, nee, der Heilige Geist ist die ganze Zeit da. Ich muss den nicht an- und abschalten. freischalten. Die Frage ist nur, ob ich auf Empfang gehe und ob ich die Power annehme und durchfließen lasse und ob ich der die Chance gebe, dass sie da ist. Diese Energeia, diese Kraft Gottes ist die ganze Zeit da. Und bitte denkt jetzt keiner, dass ich jetzt irgendwie anfangen will, hier groß was Theoretisches zu machen. Das sind ganz reale Dinge und die betreffen deine Probleme und deine Berge und deine Dinge im Leben. Ich will gerade uns so richtig massiv vor Augen führen, dass da eine Power ist an Kraft und Autorität und Macht und Vollmacht Gottes durch den Heiligen Geist die ganze Zeit hier anwesend im Raum, dass wir damit die Möglichkeit haben, jedes überhaupt nur vorstellbare Problem ins Meer zu versenken und zu sagen, Halleluja, ich bin erlöst. So, weiter geht's. Noch tanze ich nicht. Da kommt Kratos, also Kratos. Kratos ist auch, klingt auch schon so, ne? Kratos. Das ist ein Wort von Macht und Stärke, drückt das aus. Kratos. Macht und Stärke, Power Gottes. Solide, rustikale, massive Kraft Gottes. Und dann noch diese Verdeutlichung nach der Macht seiner Stärke, dieses Ischios. Das ist eigentlich auch nur nochmal ein starkes Wort, Ischios, für Macht, für Stärke, für Kraft. Das ist total rhetorisch auch aufgebaut und das ist so nicht übersetzbar. Gott wollte in diesem Vers zeigen, dass er ein Arsenal an Energie, an Macht, an Power, an Sprengkraft bereitgestellt hat für uns Gläubige, stand ja den Glaubenden, womit wir es in den Griff kriegen können. Es ist möglich. Es ist von Gott alles bereitgestellt, das ganze Arsenal. Da steht eine riesengroße Armee von ein paar Millionen Leuten. Damit kriegen wir deine 30 Goliaths in den Griff. Das ist jetzt flapsig gesagt, ich weiß, einige sind sehr traurig, denen ist das jetzt auch zu flapsig. Aber ich will dir eigentlich ganz reell und ganz aufrichtig großen, großen Mut machen. Und hier sind heute viele Gäste, die noch nie eine Predigt von mir gehört haben. Ich hatte Krebs mal gehabt, ein 8x9x6 cm großes Nierenzellkarzinom mehr für mein Leben gesehen und irgendwie mich schon als ausrangiert bis halb tot angesehen und nie wieder geglaubt, dass ich irgendwie mal noch was im Leben auf die Reihe kriegen würde. Und diese Energie, diese Dynamis hier, die hat's gemacht. Halleluja. Heute bin ich kerngesund, hab top Blutwerte, alles tipptopp, bin topfit. So. So. Und darum herum, jetzt nehme ich nochmal kurz die Luther. Darum herum, es heißt ja, wir sollen ihn erkennen. Das Wort erkennen taucht im Neuen Testament oft auf, Gignomai. Und vieles dreht sich wirklich einfach nur um eine richtige Bibelerkenntnis. Weil wir teilweise uns ganz weit davon entfernt haben, Dinge der Bibel einfach wörtlich zu nehmen und in Kraft zu bringen, in Realität zu bringen. Wir haben vieles, manchmal hat man was nicht erlebt und dann wird sich das irgendwie zurechtgedreht und so. Das hier ist, was ich gesagt hatte, Dynamis, Energeia, Kratos, da ist richtig Kraft drin. Und Gott möchte dich auch da ermutigen, die Dinge wörtlich einfach zu nehmen. Diese Versprechen, wenn da schöne Stellen sind, krasse Stellen sind, nimm sie wörtlich. Rede sie dir nicht weg. Ich habe da neulich auch eine schöne Predigt gehört, dass Menschen ja normalerweise sich nicht einfach so in allen Bereichen die Butter vom Brot nehmen lassen. Wenn dir einer, wenn du ein gutes Auto hast und willst das verkaufen und einer sagt, ja, 300 Euro, dann nehme ich es dir ab und sagst du, nee, das ist ein bisschen Mehrwert. Oder wenn dir einer was wegnimmt, dann sagst du auch nicht, ja gut, der Herr will wohl, dass der das jetzt hat und so. Wir sind das normalerweise nicht gewohnt, einfach so alles aufzugeben in unserem Leben, sondern ich finde gerade viele Deutsche sind sehr zielstrebig und gehen das ganz schön tough an, dass sie sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Und genauso kühn können wir im Glauben sein. Wenn hier Dinge stehen, müssen wir uns das nicht durch die erstbeste Theorie alles gleich wieder rauben lassen, sondern wir können da auch mal ein bisschen entschlossen sein und sagen, ich nehme das Land ein, der mächtige Gott ist mit mir, ich lasse mir nicht einfach so meine Gesundheit rauben, ich lasse mir nicht einfach so meine Ehe rauben, ich lasse mir nicht einfach so meine Finanzen rauben. Hier stehen Verheißungen zu all diesen Bereichen. Bei Finanzen werden einige Deutsche immer richtig fuchtelig, aber jeder sechste Vers der Bibel da wirklich interessant interpretiert, aber nicht so, wie Jesus das gesagt hat. Ich will da keinen ärgern. Wem das nicht gefällt, der kann ja auch einfach sagen, das bin ich anderer Meinung. Ich muss mir auch mal aushalten können, anderer Meinung zu sein. Aber Gott hat dazu gewaltig viel zu sagen und will, dass es dir auch in deinen Finanzen gut geht. Davon bin ich laut aufgrund der Bibelstudiums total, bin ich mir total sicher, stehe ich ganz fest. Und habe es auch erlebt, wie Gott da auch nach oben bringt, wo vorher nichts mehr war. So. Also Gisela sagt mir nachher wieder, ich soll mich nicht ständig entschuldigen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dann muss ich immer höflich sein. Also wie gesagt, diese Unstrukturiertheit bitte ich zu entschuldigen. Ich danke Gisela, ich habe es schon innerlich vernommen. Ja, genau, ich war bei Epheser 1, das Drumherum. Also Paulus schreibt ja hier, sie haben von dem Glauben, also Epheser 1, Vers 15 folgende. Er hört nicht auf zu danken und gedenkt in dem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, ihnen gibt, den Geist der Weisheit und Offenbarung, ihn zu erkennen. Also vieles dreht sich einfach auch nur darum, dass wir die Dinge klar sehen. Lies viel in der Bibel, das hatten wir auch in der Josua. Wer über meinem Wort sinnt Tag und Nacht, wer es spricht Tag und Nacht, dieses Proklamieren, dieses Aussprechen des Wortes hat ja den Effekt, dass du es in deinem Bewusstsein hast, dass es für dich eine immer größere Realität wird. Ich habe das auch schon von vielen Glaubenspastoren gehört und auch selber erlebt, dass wenn Dinge in deinem Inneren immer größer werden, wenn du sie immer mehr siehst, immer mehr sie in deinem Inneren Realität sind, folgt auf einmal die Realität auch äußerlich. Glaube funktioniert nicht, wenn wir nur ab und zu mal was von Gott hören und sonst leben wir wie der Rest der Welt. Aber wenn die Gegenwart, wenn die Versprechen, wenn die Verheißungen Gottes groß in dir sind, wenn das vor deinem Inneren steht, dann kommst du dem immer näher, dass die sich durchsetzen, auch in deinem äußeren Leben. So. Ja, also der Vater der Herrlichkeit, auf den Begriff wollte ich nochmal eingehen, Vater der Herrlichkeit, das ist ja auch nicht einfach nur irgendwie ein frommer Begriff oder so. Gott ist der Vater der Herrlichkeit. Das griechische Wort für Herrlichkeit ist Doxa. Und das Wort umschließt wirklich Großes und Herrliches. Es ist einmal dieses, dass man die Herrlichkeit spürbar spüren kann, teilweise auch in Gottesdienstversammlungen. Ich bin teilweise bei Predigern, wo das so richtig voll ist, dass man richtig davon elektrisiert wird. Und passieren auch viele Heilungen häufig in solchen Momenten. Aber Herrlichkeit umschließt auch, dass du bist nicht nur das Kind eines Königs. Stell dir vor, du wärst irgendwie der Sohn oder die Tochter des Königs von Marokko oder so. Du bist noch mehr. Du bist der Sohn, die Tochter Gottes. Du bist die Tochter oder der Sohn Gottes. Und Gott ist der Vater der Herrlichkeit. Von ihm kommt Herrlichkeit. Wir müssen nicht als seine Kinder irgendwie vor uns hinkrebsen und irgendwie auf niedrigstem Level in allen Bereichen so gerade uns zufrieden geben. Dein Vater ist der Vater der Herrlichkeit. Und auch im Hebräischen, die Begriffe für Herrlichkeit umschließen da oft, ehrlich gesagt, tut mir leid, wenn da jemand böse wird, aber ich sage ja nur, wie es ist, umschließen oft auch materielle Herrligkeit. Also das könnte ich jetzt zig Bibelstellen zeigen, wo das so ist, wo das Wort auftaucht und genau da ist teilweise sogar von Kleidung die Rede, da wird es richtig interessant. Also Herrlichkeit ist wirklich was, was man sich auch so vorstellt, royale, königliche Herrlichkeit, umgeben sein. Ich will dir nur Mut machen, dazu dient meine ganze Predigt. Wenn ich jemanden ärgern muss, bitte ich ihn um Vergebung. Färber bittet um Vergebung. Ich will nur, jeder, der sich ermutigen lässt, will ich ermutigen. Gott will dir Gutes geben, über die Maßstäbe hinaus, die du dir vielleicht vorstellen kannst. Gott will nicht, dass du irgendwie aufgibst, klein beigibst, dich vor den Einschüchterungsversuchen des Feindes duckst und sagst, nee, ich habe sowieso nichts verdient, ich bin unwürdig, ich bin unwert. Das ist alles nicht Gottes Sprache. Dein Vater ist der Vater der Herrlichkeit und der hat diese Power, diese Dynamis, diese Energeia, der hat alles da, um das in deinem Leben sichtbar zu machen, Herrlichkeit, um dich nach oben zu heben in allen Lebensbereichen, geistlich, körperlich, physisch, auch materiell. Gott ist der Vater der Herrlichkeit. So. Ja, und es steht hier halt in Vers 17, dass dieser Vater der Herrlichkeit euch den Geist der Weisheit Offenbarung geben möge, ihn zu erkennen. Also diese Dinge zu erkennen. Und ich möchte jeden ermutigen, nimm dir heute Abend, wenn du das den Eindruck hast, es ist dran und es ist dran, die Bibel und lerne Gott neu kennen. Ich sage das mal so platt. Lerne Gott neu kennen. Weil vieles, was sich irgendwie so bei uns abgespeichert hat, ist doch irgendwie anders, als die Bibel das sagt. Und nimm einfach jedes Wort wörtlich. Du wirst dich teilweise, manchmal ist man erstaunt, wenn man das einfach wörtlich, das kann doch nicht wahr sein. Aber hab den Mut, das ernst zu nehmen. Und irgendein berühmter, ich weiß gar nicht mehr genau, wer es war, hat mal gesagt, die einzig erlaubte Bibelkritik ist die Kritik der Bibel an uns. Also wenn da was irgendwie nicht übereinstimmt, dann kannst du das nicht wegdiskutieren, dann musst du dich kritisieren lassen von der Bibel. Also die einzig erlaubte Bibelkritik ist die Kritik der Bibel an uns. Und dann habe den Mut, und das Gute ist nur, Gott ist die Liebe. In aller Regel betrifft das Dinge, die noch viel besser und schöner sind und noch viel mehr zu deinem Guten dienen, als wir das bisher je geglaubt haben. Der Vater ist der Vater der Herrlichkeit, der Vater der Liebe. Oft haben auch Übersetzer, könnte man eine Übersetzungsgeschichte nachweisen, Übersetzer haben sich nicht getraut, obwohl die haargenau Griechisch konnten, die haben sich nicht getraut, die Begriffe einzusetzen, die da einwandfrei stehen, weil sie nicht glauben konnten, dass Gott so ein Gott der Liebe und so verschwenderisch und so eine Fülle, haben sich Übersetzer nicht getraut, das Wort, das sie total kannten und das die erste Übersetzung ist einzusetzen. Gott ist viel großartiger und liebevoller. So. Ja, dann war dies Vers 19. Vers 19 vielleicht, ja. Und noch einmal kurz zu dieser Kraft Gottes. Es steht ja im Vers darunter, da hatte ich neulich auch ein Gespräch mit meiner Frau drüber, dass mit dieser Kraft hat er Jesus von den Toten auferweckt. Das ist ja diese Kraft aus Vers 19, von der ich gesprochen habe. Diese gewaltige Kraft Gottes, Dynamis, Energeia, Kratos, diese gewaltige Kraft Gottes, mit der weckt er Tote auf. Es gibt auch heute Fälle in Deutschland, wo Tote auferweckt werden. Wir sind da an einem Berg nah dran, das Totenauferweckung erlebt. Diese Kraft kann Tote auferwecken. Das ist diese Kraft Gottes. Und diese Kraft kann, das ist so ziemlich, finde ich, das Maximum an Kraftausübung, was man sich vorstellen kann. Einem, aus dem das Leben gewichen ist, so stark Kraft da zu sein, dass der wieder lebendig wird. Und diese Kraft, glaube mir, die wird mit jedem deiner Probleme fertig. Die wird damit fertig. Wir müssen oft die Zugangswege öffnen, dass der Heilige Geist da reinkommt, Dinge justieren, dass wir in der Spur sind, dass Gott da reinkommen kann und die Dinge verändern kann. Aber an Gott liegt es nicht. Es ist eine biblische, das habe ich auch schon mal gesagt, es ist eine biblische Unmöglichkeit, dass es ein Problem gibt, auf das Gott keine Antwort hat. Also eine richtige Antwort, nicht nur irgend so eine Trost oder so. Genau. Ich meine sowas nicht arrogant, ne? Ich hoffe, das kommt jetzt irgendwie richtig rüber. Ich will nur bewusst diese Stärke der Bibel nicht abschwächen. Sie ist so stark. Und ich lese das Neue Testament gerne auf Griechisch, nicht weil ich irgendwie ein komischer Intellektueller bin. Ich bin eigentlich sonst, ich will das nichts erzählen, aber ich bin in dem Sinne kein, bin ich das nicht. Aber weil es einfach so kraftvoll ist, weil du das in keiner Übersetzung findest, in so einer Power, in so einer Durchschlagskraft, da lese ich teilweise und wird am liebsten erstmal irgendwie ein Salto Mortale irgendwie durchdrehen oder irgendwie sowas in der Art, weil das so schön ist, weil das so kraftvoll ist, weil das so ermutigend ist, weil da so die Liebe Gottes rüberkommt, wo es richtig steht, ja, ja, mein Sohn, ich liebe dich und wir kriegen es in den Griff. Ich habe es schon am Kreuz im Griff gekriegt und jetzt muss diese äußere Realität auch noch die letzten paar Schritte tun, damit sie in die biblische Spur kommt. Das kriegen wir jetzt hin. Halleluja. Amen. Rede ich eigentlich schon lange? Das geht noch. Ach, ich habe es mit Profis zu tun. Toll. Du musst noch ein bisschen hierbleiben, glaube ich. Die brauchen dich hier. Ja. Also noch einmal ein bisschen systematischer jetzt. Wir können ja noch mal zum Schluss noch mal was mit Ordnung anfangen. Diese Stelle in Epheser 1, vor allem die Verse 17 bis 19, da betet Penn, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Und dieses Erbe ist auch in der Bibel ein ganz zentraler Begriff. Dieses Erbe, das uns Jesus hinterlassen hat. Das ist ja auch der Segen Abrahams und das umschließt alles Gute, was du dir vorstellen kannst. Kannst das gerne mal zu Hause mal dich damit beschäftigen, was in der Bibel der Segen Abrahams alles ausmacht. Und das ist alles erdenklich Gute. So wie das griechische Wort Eirene, erst recht das hebräische Wort Shalom, beinhaltet ja alles Gute. Das kann ich dir mal empfehlen. Das kann man, glaube ich, sogar googeln. Wenn du mal googelst, was Shalom einfach beinhaltet, das ist Gesundheit, Spannungsfreiheit, gutes soziales Miteinander, Wohlstand, Frieden, Ruhe. Alles, wonach sich dein Herz sehnen kann, ist in dem Begriff Shalom enthalten. Und das ist im Griechischen nicht ganz so stark, weil die griechische Kultur das so nicht kann, aber es fließt so ins neutestamentliche Griechisch, in das Eirene voll mit rein. Und das will dir Gott die ganze Zeit sagen. Du, ich habe den Weg frei gemacht. Mein Sohn hat nicht einfach nur irgend so einen Brutalo-Trip durchgezogen, sondern der wusste genau, was er da tut, damit du das haben kannst. Damit du da auf jeden Fall immer tiefer reinkommen kannst. Auch wenn der Teufel von allen Seiten zwackt und beißt und versucht, es dir wegzunehmen oder kleiner zu machen. Da ist Land einzunehmen für uns alle, gutes Land, fruchtbares Land, wo Frieden ist und wo Ruhe ist und wo es uns gut gehen soll. Ach so, ich war Zeit ein paar praktische Zeugnisse einfließen lasse. Meine Frau und ich waren in letzter Zeit zweimal von Hamburg aus zum Timmendorfer Strand bzw. nach Niendorf gefahren. Und wir leben so Glauben im Alltag, ne? Dass wir auch bei kleinen und großen Sachen aus Glauben leben. Und wir hatten uns das vorgenommen, wir wollen dahin und schön uns an den Strand legen. Und wir sind bei Regen und dunklem Himmel losgefahren. Aber wir haben innerlich gesagt, wir im Glauben haben wir es, wir haben gebetet, haben im Glauben genommen, schöner Strandtag, ne? So himmelgrau, so Grommeln im Hintergrund, war noch in Hamburg. Und wir haben im Inneren so vor uns gesehen, den schönen Strand, Sonne, Haar, herrlich, voll schon drauf. Und dann habe ich die Scheibenwischer angemacht und wir sind losgefahren. Und ehrlich gesagt, das wurde dann noch krasser. Auf der Autofahrt habe ich das schlimmste Gewitter erlebt, das ich je in meinem Leben erlebt habe im Auto. Das war eine halbe Stunde lang. In Flensburg sind da irgendwo die Keller, die Innenstadt komplett abgesoffen, weil das so eine halbe Stunde lang massivster Dauerregen. Wir haben als Auto so einen kleinen Smart. Ich lebe da nur im Glauben, ne? Ich bin da irgendwie so mit 80, 100 weitergefahren. Ich merkte, dass wir auf einmal die ganzen Mercedes uns überholen, die sich nur trauten, mit 50 da so lang zu schleichen. Auf jeden Fall. Also wirklich, der Himmel schwarz, also schwarz nicht, aber dunkelgrau. Eine halbe Stunde mächtigster Regen, so mal. Wir haben, also ja, also gut. Aber wir haben uns immer noch gesagt, oh, ich liege da gleich und war richtig schön. Und dann kamen wir an und da regnete es so ein bisschen, aber die Leute zogen alle vom Strand ab. Da war dieses Gewitter nicht gewesen, aber es regnete, die Leute zogen ab. Haben wir gesagt, ja gut, jetzt im Regen geht irgendwie nicht. Da haben wir ein wunderschönes Restaurant entdeckt, richtig schick, ganz toll. Wer will, kann ich mal einen Tipp geben. Da haben wir einen schönen Wein getrunken, erstmal so. Und dann kamen wir raus, gingen an den Strand. Die Sonne schien, kein Mensch am Strand. Kein Mensch am Strand. So eine gute Sicht habe ich in Timmendorf, Niendorf noch nie in meinem Leben gehabt. Man konnte bis ganz rüber sehen, ganz klar. Ein wunderschöner azurblauer Himmel. Wir legten unsere Decken aus und wir hatten einen Privatstrand unbeschreiblicher Größe für uns alleine gebucht. Die 10.000 Euro war es mir wert. Nein, es hat nichts gekostet. Es war einfach der Segen des Herrn. Und da hatten wir einen traumhaften Strand. Nach und nach kamen dann auch andere Leute, aber zuerst hatten wir wirklich den ganzen riesigen Strand ganz für uns allein und lagen da und konnten unser Glück nicht fassen und haben dann noch ein bisschen philosophiert und theoretisiert und theologisiert. Aber im Großen und Ganzen haben wir gebadet und waren einfach glücklich. Der Segen des Herrn. Halleluja. Dann waren wir noch einmal in Tiendorf. Ich weiß, dass da einige vielleicht aussteigen, aber das muss mir egal sein. Also die Bibel sagt, wir sollen Zeugnis geben von den Werken Gottes. Könnte ich dir auch die Schriftstellen zu zeigen? Und wir sollen nicht nur Zeugnis geben, wenn Leute das gut finden oder dir glauben. Das ist unbiblisch. Wir sollen einfach Zeugnis geben, ob die Leute es glauben oder nicht, ist ja deren Sache, ist nicht meine Sache. Wir waren dann nochmal in Timmendorf und Gewitter zog auf, wirklich richtig Wolken, schwarz, dunkel und so weiter. Und wir haben uns irgendwie gebetet, dass nichts passiert und alles gut ist. Und ich erzähle das jetzt, wie es war. Wie gesagt, es liegt ja bei dir, ob du es glaubst oder nicht. Es war so und es ist so, aber der Rest liegt bei dir. Es fing an zu regnen. Leute haben sich teilweise sogar ihr Badezelt über den Kopf gehalten oder sind scharenartig geflüchtet und abgehauen. Und ich habe mir gesagt, ich habe gebetet, dass ich trocken bleibe, also bleibe ich trocken. Ich habe mich dann trotzdem so ein bisschen nach und nach angezogen, dann fing das an zu prasseln. Und ich habe gesehen, wie so übernatürliches Licht um mich herum. Es wurde total übernatürlich. Jedenfalls der Strand war irgendwann leer, aber ich stand da. Ich merkte auch, nur wenige Tropfen berührten in diesem Sturm meine Jacke und die trockneten auch sofort weg. Meine Jacke war trocken. Ich stand da in meiner Jacke und dachte, warum soll ich denn jetzt weggehen? Das ist doch ganz schön hier. Und dann habe ich mich da, dann ließ es auch nach und ich habe mich da hingelegt und ich war der einzige Mensch am ganzen Strand, der da lag und dachte, oh, schöner Strandtag heute. könnt ihr glauben oder nicht, es war so und es war irgendwie übernatürlich, hat Gott das gewirkt. Ich war praktisch trocken, so minimal feucht, die anderen wären alle klitschnass gewesen. Ich war praktisch trocken. Und ich habe richtig auf meiner Jacke gesehen, wie das hell war, wie das leuchtete und so. Jesus, ja, im Prinzip hatte Jesus auch keine andere Wahl, als so zu erzählen. Nächstes Zeugnis. Wir haben Urlaub gemacht. Wir gönnen uns im Urlaub immer gute, sehr gute, teure Hotels, weil wir das schön finden. Und da merkten wir schon so ein bisschen finanzielle, irgendwie war nicht ganz so, wie wir berechnet haben. Und dann haben wir gebetet geglaubt und war alles gut im Urlaub dann. Und auch da haben wir auch schon viele kleinere und größere Wunder erlebt. Auf einmal kriegte ich noch Geld für meine Doktorarbeit von irgendeiner Ecke, wo man, die ist ja Jahre her, 2013 veröffentlicht, kriegte ich noch Geld von meiner Doktorarbeit, womit man nie hätte rechnen können. Das war überhaupt nicht einplanbar. Ich gucke auf mein Konto, war es einfach drauf. Und zweitens war noch ein Wunder passiert. Wer sich da auskennt, der wird das bestätigen. Wir haben vom Finanzamt, kriegen wir jedes Jahr einen recht beachtlichen Betrag zurück. Und das Finanzamt hat mehr ausgerechnet als unser Steuerberater. Kannst du dir das vorstellen? Der Steuerberater hat einen bestimmten Betrag ausgesetzt. Das Finanzamt hat gesagt, nee, das stimmt nicht, da müssen wir viel mehr zurückzahlen. Das ist ein Wunder. Also wer die deutschen Behörden kennt, der weiß, dass das ein Wunder ist. Nächstes. Also so Kleinigkeiten passieren, also wir leben jeden Tag so. Wenn Probleme sind, dann beten wir und glauben wir und halten im Glauben fest und erleben dann tolle Dinge. Es war auch einmal, da hatte Hilke irgendwie einfach einen ganz starken Krampf im Bein und in der Wade und so und war irgendwie nichts. Auf einmal sagte mir Gott ganz klar, volle Pulle drauf und ich habe da richtig so meine Hand drauf gepatscht und gesagt, im Namen Jesu, Schmerz, weiche, Krampf, geh weg, im Namen Jesu. War das richtig beseelt vom Heiligen Geist und sofort war alles weg. Und übrigens, wie gesagt, ob ihr jetzt glaubt oder nicht, ist ja immer eure Sache. Es ist die Wahrheit. Ich würde hier ganz, also schwören soll man nicht, aber es ist einfach die Wahrheit. Mein Thema Wespen. Ich habe mal lange mich mit dem Namen Jesu beschäftigt. Wir haben ja im Namen Jesu die Autorität, die Jesus auch hatte. Wir können im Namen Jesu gebieten. Und ich bin Lehrer in der Schule und erlebe jetzt auch in der Klasse, wenn Wespen kommen, überall, wenn Wespen kommen, wenn ich der Wespe sage, im Namen Jesu da raus, dann geht die da raus. Ich erzähle euch die Wahrheit, es ist so. Im Namen Jesu, die tut das. Du musst es entschlossen sagen, wissen, dass du diese Autorität hast, dich genug damit beschäftigt haben und sie tut das, was du willst. Die Schüler finden das toll, ich bin da schon eine Sensation mit dem Trick. Und rein praktisch... Die Sache ist, man muss all diese Dinge sich genug mit beschäftigen, dass das im Inneren ganz sicher abgespeichert ist. Deine innere Sicht muss sicherer sein als die äußere Realität, sonst setzt sich die äußere Realität durch. Du musst es in deinem Inneren so groß und so sicher haben, dass du weißt, es ist die Wahrheit und dann setzt du dich damit durch gegen die äußere Welt. Das ist so. Psalm 1 heißt ja, alles, was er tut, gelingt ihm. Ich will das nochmal allgemein sagen. Leben aus Glauben, also auf Vertrauen darauf, dass Gott dich liebt und dass er Verheißungen für dein Wohlergehen in allen Bereichen hat. Dass er mit dir Tag und Nacht, alles, was er tut, gelingt ihm. In englischen Bibel heißt es, everything he doth shall prosper. Heißt es in der Standardbibel, in King James und so, nicht irgendwelche komischen. Und Gott will dir helfen durch Glauben, durch Stärke und durch Glauben aktivierst du ja auch ihn und seine Möglichkeiten, dass dir die Dinge einfach im Leben viel besser gelingen und dass Gunst Gottes da ist, dass sich Türen öffnen, dass auf einmal Dinge möglich sind, dass Gott seine Gunst und seine Liebe an dich heranspült und Dinge leicht möglich werden. Natürlich, manches muss man auch richtig kämpfen und dieses, es heißt auch an einer Stelle, having done all to stand, so stand therefore. Wir müssen stehen können, wir müssen uns auch bemühen können, wenn wir ein Ziel haben, auch mal richtig abrackern können bis aufs Äußerste. Aber Gott lässt dir Sachen, Gott will dir durch seine Gunst auch Sachen einfach zuspielen und dich erheben und dir Gutes tun. Ich glaube, jetzt mache ich mal Schluss. Oder? Also, ja, wenn ihr das Ja sagt, wäre es unhöflich. Danke, da gesagt jetzt keiner was. Also ja, ich hoffe, ihr habt mein Anliegen im Großen und Ganzen verstehen können. Ich will keinen ärgern, wenn das irgendeinen jetzt gestört hat, kannst du einfach heute Nachmittag sagen, auch heute, ich war irgendwie anderer Meinung. Ist ja nicht so schlimm, kann ja mal anderer Meinung sein. Aber ich will, wer sich ermutigen lässt, dann wollte ich dich gerade ermutigen. Es sind Dinge möglich. Und mein eigenes Leben, ich könnte dir Story über Story erzählen, wie sehr mich eigentlich schon alle vollkommen aufgegeben hatten, vollkommen und restlos und bis zum Äußersten. Und wie diese Power, über die wir gesprochen haben, diese Power Gottes. Und das ist dein Erbe, diese guten Dinge sind dein Erbe, dein Shalom, das Gott dir geben will. Und beschäftige dich damit. Und die hier in der Gemeinde können dir auch Tipps geben, was, wo mit welchen Predigern oder Büchern man sich da gut beschäftigen kann. Und man muss da innerlichen Weg gehen. Römer 12, Vers 2 heißt es, wir müssen unser Denken erneuern. Unser Denken erneuern in eine wirklich wahrhaft biblische Spur. Und das ist diese Erkenntnis, von der hier die Rede ist. Und wenn du da, je tiefer du da reinkommst, geschehen gute, überraschend gute, auffallend gute, richtig toll gute Dinge. Und damit möchte Gott dich segnen und vor allen Dingen deiner Not begegnen. Der Berg soll weg im Namen Jesu Christi. Ich bete nochmal kurz. Heiliger Geist, komm jetzt bitte nochmal. Ich nehme mir mal einen Moment Zeit, ja? Also ich warte jetzt mal eine halbe Minute. Ich sehe irgendwie so in meinem Inneren Leukämie, als ob hier jemand ist, der Leukämie hat. Ich glaube, hier ist jemand, der Leukämie hat. Und im Namen Jesu Christi und in der Autorität verschwinde alle Körperzellen, normalisiert euch, regeneriert euch im Namen Jesu Christi. Ergreif du das, zieh dir das, halt daran deine Hände fest und zieh das rein. Jesus ist der Heiler und im Namen Jesu Christi sei vollständig geheilt. Im Namen Jesu Christi, jetzt im Namen Jesu Christi. Heiliger Geist, wirke jetzt und bewirke es. Ich empfange es im Glauben. Ich danke dir, Herr. Halleluja. Vater, ich bitte in Jesu Namen, dass du jetzt jedem hier Gutes tust und jedem den Weg zu der Antwort auf seine Fragen zeigst und dass jetzt Gutes geschieht. Ich freue mich über dich, Herr, weil du so gerne hilfst und weil du so gerne wohltust und weil du so gerne jedem hilfst, sein Land einzunehmen. Du hast uns zugesagt, dass du mit uns bist in allem, was wir tun. Sei jetzt stark hinter jedem. Und Gott sagt dir das auch so, der Thron von Gottes Macht steht hinter dir, wenn du Christ bist. Der Thron von Gottes Macht steht hinter dir. Zu 1, 2, 3 soll ich auch sagen, die Zeiten der Hilflosigkeit sind vorbei. Der Thron der Macht Gottes steht hinter dir. Gott und du, das ist unschlagbar. Im Namen Jesu Christi. Heiliger Geist, wirke weiter, schenke Gutes. Gieß auch Freude jetzt aus, Herr, Halleluja. Ha, 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 ha. Gieße Freude aus, Herr, Halleluja. Ha, 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 ha. Gieße Freude aus und spüle jetzt Leben nach oben. Spüle jetzt Leben nach oben mit deiner Power, mit deiner Dynamis, mit deiner Energie, mit deiner Kratos. Im Namen Jesu Christi, spüle jetzt Leben nach oben aus Sucht auch und Angst und Krankheit und Mangel. Heiliger Geist, ich bete, dass deine göttliche Kraft jetzt immer mehr zunimmt und sich immer mehr aktiviert. Ich warte jetzt auch noch einen Moment und sage nichts. Wir haben Erlösung durch das Blut Jesu Christi. Du bist erlöst im Namen Jesu Christi. Sei erlöst im Namen Jesu Christi. Amen.
Martin ist auch da. Können wir noch Musik haben? Vielen Dank, Sascha, für das Wort. Kraft. Und es ist oftmals so, dass das Wort alleine schon eine Veränderung bewirkt, so innerlich. Spürt man manchmal. Muss nicht immer sein, aber durchaus üblich. Dann brauchst du auch gleich nicht nach vorne kommen, um für dich beten zu lassen, weil das Wort des Herrn gewirkt hat. Und das ist mehr. Aber wo du vielleicht noch eine besondere Unterstützung benötigst, such dir jemanden aus, dem du vertraust. Hier vorne stehen Beter und lass dir von Gott zeigen, wo du hingehen möchtest und lass für dich beten, wenn es dran ist. Aber nochmal, das glaube ich nämlich, dass das Wort selber bei einigen dann festhalten. Das Wort Gottes hat die Kraft. Halleluja.